Wir hatten gerade letztes Wochenende Ostern gefeiert und uns erinnert an Jesu Tod, aber auch erfreut, dass er auferstanden ist und dass wir deswegen auch eine lebendige Hoffnung haben. Und dann hatten wir ein verlängertes Wochenende, Karfreitag, dann auch Ostermontag. Aber dann geht es ja irgendwie weiter. Dann kommt der Dienstag. Und für die Schüler kommt der kommende Montag. Und die Ferien sind vorbei und wir müssen lernen, wir müssen arbeiten, Studium geht weiter, das Leben geht weiter, die Familie ist weiterhin da. Was für einen Unterschied macht das alles? Welche Auswirkungen hat jetzt das, was Jesus vollbracht hat, für unser Leben? Weil wir erinnern uns bis heute daran, wir kommen in die Gottesdienste, wir hören davon. Welche Auswirkungen hat das? Und ich finde es so interessant, dass Johannes der Einzige ist, der nach der Auferstehung noch ein ganzes Kapitel hinten dran hängt. Er sagt, das ist das, was Christus vollbracht hat und damit ist eigentlich seine Lebensgeschichte, die ist vollendet mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Aber es geht ja noch weiter. Und ja, Lukas hat ein ganzes Buch hinten dran geschrieben, Apostelgeschichte, aber Johannes hat Kapitel 21 hinten dran gehängt. Und Jesus hatte die Jünger vorher aufgefordert, nach Galiläa zu gehen. Und ich habe das einmal als Karte mit drin. Also vorher waren sie hier unten bei Jerusalem gewesen und diese kleinen Flaggen sind einfach die Orte, wo der auferstandene Jesus sich erwiesen hat oder sich gezeigt hat. Einmal auf dem Weg nach Emmaus und ein paar Mal bei Jerusalem. Und die anderen sind da oben. Das ist der See Genezareth. Das heißt, die Jünger sind jetzt diese 2, 3 Tagesmärsche nach Norden gegangen und waren jetzt wieder am See Genezareth. Und wir haben vorhin Kapitel 21 schon gelesen. In Vers 3 spricht Petrus dann und sagt, ich gehe fischen. Das ist, was ich hier kenne. Das ist, was ich vorher gemacht habe. Wir sind wieder in der Gegend. Ich gehe zurück fischen. Aber Gott möchte nicht, dass wir einfach weitermachen wie zuvor. Und er lässt Petrus einmal fischen gehen, aber er lässt es nicht dabei, sondern er begegnet ihm dort. Und auch das wird hier in den Anfangsversen von Johannes beschrieben. Sie waren dann die Nacht draußen, haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Jesus zeigt sich dann nach seiner Auferstehung ihnen, steht am Ufer, weit genug weg, sodass sie es nicht gleich erkannt haben, und ruft ihnen zu, habt ihr nichts gefangen? Und sagen, nee. Wieder nichts da. Und er sagt, naja, versucht es einfach mal, werft das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus. Rein, was ist die Wissenschaft von Fischfang? Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, aber rein von dessen macht das keinen Unterschied, weil die sind ja schon ein paar Mal im Kreis gefahren da. Aber er gibt die Anweisung, sie machen das und fangen, es wird explizit sogar erwähnt, 153 Fische. All diese sammeln sich quasi in dem Netz. Und daran erkennen sie wieder und sagen, warte mal, das ist schon mal passiert. Dass jemand am Ufer stand oder mit im Boot war in dem Fall, uns gesagt hat, werft das Netz auf der anderen Seite raus und wir haben so einen Riesenfang gemacht. Das kann nur einer, das ist Jesus. Und Johannes ist der Erste, der es erkennt und sagt es Petrus und Petrus kann nicht warten, springt ins Wasser, schwimmt ans Land und dann bringen sie die ganzen Netze. Und Jesus hat dann schon Frühstück vorbereitet, das Feuer schon bereit gemacht, auch ein bisschen Brote schon bereit und sagt, kommt, bringt von euren Fischen, die ihr jetzt gerade alle gefangen habt, mit dazu. Aber er macht all dieses, weil er nochmal mit Petrus reden möchte. Und das tut er dann direkt nach diesem Frühstück. Und von Jesu Umgang mit Petrus wollen auch wir heute lernen, welche Auswirkungen Jesus auf unser Leben haben soll. Lass uns noch einmal die Verse 15 bis 17 in Johannes 21 lesen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des, wir hatten vorhin Jonas, des Johannes, die hatten halt keine Vokale dabei, deswegen ist es nicht so ganz sicher. Bei mir steht Johannes, ich lese Johannes. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Er fordert ihn zuerst dazu auf, dass wir unsere Liebe zu Gott mit unseren Worten bezeugen. Jesus fragt ihn: Petrus, hast du mich lieb? Und er gibt ihm die Gelegenheit, es wiederholt zu bezeugen. Nun, natürlich kann das jeder behaupten, ist nicht so schwer einfach zu sagen, aber Petrus ist nach seiner Verleugnung viel vorsichtiger geworden. Und er versucht hier auch nicht, Beweise anzuführen, zu sagen: Ja, Herr, ich habe dich doch für die letzten 3,5 Jahre begleitet. Weißt du nicht, dass ich in deinem Namen gepredigt habe? Du kennst doch, wie ich für dich gewirkt habe. Du weißt, was ich von dir gelernt habe. Du weißt, wie ich auch für dich meine Aussagen getätigt habe, wie ich dich bekannt habe. Mal abgesehen von der Verleugnung. Ja? Aber er führt dieses hier gar nicht erst auf, sondern er verweist und sagt: Jesus, du weißt alles. Und insbesondere bei der dritten Wiederholung sagt er: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Wir müssen Gott nichts beweisen. Er kennt unsere Herzen. Und das ist, was Petrus hier sagt. Er sagt: Herr, du weißt es. Ich will nicht einfach sagen: Ja, ich habe dich so lieb, und erinnert mich die ganze Zeit, dass ich dich verleugnet habe. Sondern: Herr, du kennst es. Du weißt, wie es in mir drin aussieht. Und ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er geht auch nicht auf den Vergleich ein. Ich weiß nicht, ob du es genau mitgelesen hast. Beim ersten Mal stand: Liebst du mich mehr als diese? Jetzt spekulieren immer alle: Wer ist diese? Das Problem ist, wir haben nicht den Fingerzeig, den er dabei gemacht hat. Ja, worauf hat er gezeigt, als er gesagt hat: Diese? Ja, meine Vermutung ist, dass er auf die Fische gezeigt hat, weil Petrus sagt: Ja, Herr. Also wenn er auf die ganzen anderen Jünger gezeigt hätte und Jesus gefragt hätte: Hast du mich mehr lieb als Johannes und Jakobus und so weiter? Ich weiß nicht, ob er gesagt hätte: Ja. Meine Vermutung sicher ist, dass Jesus dann bei den nächsten Malen auch nicht drauf eingeht und dass er nicht sagt: Aber mehr als die auf alle Fälle. Weil es nicht um den Vergleich geht, sondern es geht um unser Herz. Und wir lesen aber auch, dass es ihn schmerzte. In Vers 17, Petrus wurde traurig, dass Jesus zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Und natürlich, alle, die vorher die Geschichte schon gelesen haben, wissen: Warte mal, da ist ein Grund, warum ihn dreimal fragt. Weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat im Garten. Oder, nee, beim Hohepriester. Und Jesus macht das absichtlich. Er fragt ihn dreimal. Er fragt nicht, weil er seine Aussage in Zweifel zieht. So: Wirklich? Du sagst, du hast mich lieb? Sondern er fragt ihn dreimal, weil Verdrängen keine Lösung ist, sondern Versöhnung. Und jedes Mal, wo er es ihn fragt, sagt er: Hast du mich lieb? Er hört auf die Antwort. Und dann sagt er nicht: Ja, aber wie war das vor ein paar Wochen? Sondern jedes Mal in der Antwort sagt er: Weide meine Schafe. Er gibt ihm eine Aufgabe. Er sagt nicht: Ich frage dich jetzt und ich nagel dich darauf fest auf dein eigenes Versagen. Sondern er sagt: Ja, ich frage dich und ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte dir einen Auftrag geben. Er will Petrus seine Vergebung verdeutlichen mit diesen Aufforderungen, auch den Mut zu machen: Ja, du hast mich verleugnet, aber nein, ich bin nicht zu Ende mit dir. Und vielleicht, wenn du dich in diese Situation hineinversetzt und dir vorstellst, Jesus fragt dich: Hast du mich lieb? Denkst du vielleicht an eine Situation in deinem Leben, vielleicht gerade vergangene Woche und sagst, boah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen kann. Aber auch hier macht Jesus das, um ihm Mut zu machen, zu sagen, bekenne es und ich weiß, dass du es schon bekannt hast und ich möchte dich wiederherstellen, ich möchte dich versöhnen. Wir müssen verstehen, Jesus macht dieses, er macht dieses auch zum Vorbild für uns. Weil Totschweigen von Sünde bringt uns nicht weiter, sondern ein Zugeben und ein Verändern. Und Jesus ist dafür gekommen. An anderer Stelle wird ihm vorgeworfen zu sagen, ach Jesus, du bist da zu diesen Zöllner hingegangen, zu diesen Sündern hingegangen. Was machst du bei solchen Leuten? Komm doch zu den Geistlichen. Komm doch zu den Leuten, die die Schrift studieren. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Ja, das ist seine Absicht, wofür er gekommen ist, weil er sagt, ich gebe mein Leben nicht für die meinen, die sind gerecht, weil die meinen, sie brauchen mich nicht, sondern ich bin gekommen, um Versöhnung zu ermöglichen. Aber Versöhnung ist nur möglich, wenn Sünde bekannt wird. Und deswegen erlaubte es Petrus nicht, einfach seine Sünde totzuschweigen. Er belässt es nicht einfach dabei. In den anderen Evangelien lesen wir nichts davon. Wir lesen in Apostelgeschichte dann wieder von Petrus. Aber bei dem anderen wird das so ein bisschen hängen gelassen. Ja, was ist denn mit ihm? Und ich glaube, es ist nicht aufgeschrieben, weil er jetzt unbedingt Petrus darstellen wollte, sondern weil er uns helfen wollte zu sagen, was ist mit uns, wenn wir versagt haben, wenn wir nicht so gelebt haben, wie wir eigentlich wussten, wir es hätten tun sollen. Und Jesus kommt zu ihm und fragt nach. Das ist für uns so wichtig, dass wir nicht denken zu sagen, oh, ich habe da was verkehrt gemacht, das darf kein Mensch mitkriegen. Nun, ich sage nicht, wir müssen alle Sünden allen Leuten sagen. Eine Regel in der Seelsorge ist immer, bekenne es zu den Leuten, die Teil des Problems oder Teil der Lösung sind. Ja, also du musst es nicht allen Leuten erzählen. Aber er hatte Jesus verleugnet. Und deswegen kommt Jesus direkt zu ihm hin und sagt, Petrus, wir haben gerade gegessen, schau mich an. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Okay, gut. Dann weide meine Schafe. Nicht, naja, wir ignorieren das mal, weil manchmal hast du das so, wenn da irgendeine Situation vielleicht bei der Arbeit oder so gewesen ist und etwas ist vorgefallen und alle denken dran, aber keiner will drüber reden. Jesus macht das nicht. Und er kennt alles. Und dann sagt er, komm, was war damit gewesen? Ich will das ansprechen, aber nicht um dich schlecht zu machen, nicht um dich dann auf dem Boden liegen zu lassen, sondern um dir zu sagen, pass auf, Petrus, ja, du hast versagt, aber ich habe schon gesehen, wie du geweint hast. Und ich weiß, da war Buße. Und ich möchte dir sagen, ich habe einen Plan für dich. Es ist nicht zu Ende, es ist nicht vorbei. Aber bekenne es. Bekenne es verbal. Sage es. Ja? Ich meine, wenn wir in der Familie sind und es nie gehört wird, ich liebe dich, ich habe dich lieb, würde ich sagen, ich hoffe, alles ist okay dort. Ja, wir sollen das äußern, wir sollen das zu unserem Schöpfer äußern, der sich für uns gegeben hat. Und bemerkenswert ist auch, wie hat es angefangen hier? Wenn du deine Bibel aufmachst, schau mal rein. Wer macht den ersten Schritt? Jesus fragt zuerst Petrus. Er sagt nicht, na Petrus, hast du mir nicht was zu sagen? Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, da war doch noch was. Macht er nicht. Sondern sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er macht den ersten Schritt auf ihn zu. Manchmal, wir warten so gerne und denken, oh, die anderen müssen anfangen. Die haben ja was Böses gegenüber mir gegenüber gesagt. Die müssen den ersten Schritt machen. Ich warte, wenn die umkehren. Wenn wir wie Jesus sein wollen, warten wir nicht, bis die anderen umkehren. Jesus hat nicht auf Petrus gewartet, er ist zu ihm gegangen. Und wieder, nicht mit dieser Absicht, haha, jetzt zeige ich es dir aber mal, sondern mit der Hingabe zu sagen, ich will dich wiederherstellen. Ich habe dich auch lieb. Ich habe dich sogar so sehr lieb, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Das zeigt seine Größe, dass er den ersten Schritt auf ihn zugeht. Und Jesus will, dass Petrus weiß, dass er versöhnt ist. Auch nach seiner Leugnung. Denn Gott liebt uns nicht aufgrund unserer Leistung, sondern weil er Liebe ist. Johannes schreibt später in 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir können, du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Es ist nicht so, naja, letzte Woche hast du ein bisschen wenig Bibel gelesen, ein bisschen wenig gebetet, also kriegst du auch nur 30% Liebe zurück. Nein, Gott ist voller Liebe und er will das Beste für uns. Und er tut das nicht aufgrund unserer Leistung. Aber genau wie bei Petrus, er erwartet eine Antwort. Was wäre das für ein Ende gewesen, wenn er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Ja, was ist deine Antwort? Und ich glaube, Gott möchte uns fragen. Hast du mich lieb? Und antworten wir, sagen wir ihm das im Gebet? Wir haben auch die Gelegenheit, gemeinsam das zu tun in den Liedern. Wir werden enden nachher mit, mein Jesus, ich liebe dich. Nun, das ist wie bei Petrus, es ist nicht so, ja, meine Liebe ist so wunderbar, ich liebe dich so sehr, oh. Sondern es ist eins, ja, Herr. Aber ich liebe dich nur, weil du mich zuerst geliebt hast. Weil du mir vergeben hast. Weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Und deswegen ist meine Reaktion auf deine Liebe, ja, ich liebe dich. Und vielleicht kannst du es auch so sagen, wie Petrus es gesagt hat. Herr, du kennst mein Herz. Und manchmal sieht es vielleicht nicht so aus. Und manchmal sehe ich nicht so aus. Aber Herr, du siehst mein Herz. Und ich möchte dich lieben. Und manchmal muss ich beten, sagen, Herr, du weißt, dass meine Liebe ziemlich kalt ist, stärke du diese Liebe. Wir können nur lieben mit der Liebe, die er uns gegeben hat. Und er geht so zu Petrus und fordert ihn auf. Petrus, hast du mich lieb? Und er erwartet eine Antwort. Und zweitens, er gibt ihnen einen Auftrag. Das sind die gleichen Verse, und ich habe das schon erwähnt, dass er ihm dann jedes Mal einen Auftrag gibt, nämlich Sorge für die Geschwister oder weide meine Schafe, und das gibt er in verschiedenen Varianten weiter. Das heißt, er soll auf die anderen Gläubigen, auf die Geschwister aufpassen, dafür sorgen, dass sie sicher sind, Hüte, und dass sie versorgt sind, weide meine Schafe. Ja, er soll sie wie ein Hirte leiten. Und das hat Petrus dann über die Zeit gelernt, denn er schreibt später zwei Briefe, ersten und zweiten Petrusbrief. Und im ersten Petrusbrief schreibt er in Kapitel 5 zu seinen Nachfolgern Jesu, die er dann angeleitet hat, zu denen er jetzt schreibt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Petrus, das kommt von dir? Du hast einiges gelernt. Du hast gelernt, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Und er kann das jetzt weitergeben und sagen, auch ihr leitet und für, das ist an Älteste geschrieben, er sagt, hier ist, wie es sein soll. Tut das nicht aus Zwang, so, oh ja, okay, dann sollen wir irgendwelche Predigten halten und ab und an auch noch Seelsorge geben und irgendwie was sagen, was den Leuten dann so ermutigt. Nee, er sagte, sei wie ein Hirte, hütet die Herde, aber tut es nicht aus Zwang, sondern freiwillig, bereitwillig und indem ihr selber vorangeht. Indem ihr Vorbilder der Herde werdet, indem ihr das selber auslebt, indem ihr selber danach lebt. Jesus gab ihm den Auftrag, wenn du mich liebst, wie du gerade behauptet hast, ja, ich habe dich lieb, dreimal, dann sorge dich um meine Herde. Wenn wir sagen, Herr, ich hab dich lieb, dann sagt der Herr auch uns, sorge dich um die Geschwister. Jesus ist nicht mehr auf der Erde, aber er hat seine Gemeinde hier gelassen. Und wenn wir ihn lieben, lieben wir die, die er erkauft hat. Ja? Und dort haben wir die Gelegenheit, das zu äußern, das auszuleben, dass wir füreinander da sind, dass wir uns umeinander kümmern. Klar, Petrus hatte eine besondere Funktion. Aber wer den Herrn liebt, soll in seinem Einflussbereich für geistliche Gesundheit sorgen. Ja, das gilt insbesondere für Pastoren, welche konkret diese Aufgabe haben. Aber das gilt für uns alle, dass wir aufeinander Acht haben. Wenn wir Gottes Liebe verstanden haben, dann muss sich das in der Liebe füreinander zeigen. Für Jesus war das immer sehr eng zusammenhängend. Als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot, sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Kraft und ganzen Verstand. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für Gott gehört das zusammen. Und es muss für uns zusammengehören. Und wenn wir sagen, ja Herr, ich liebe dich, dann sagt er, gut, dann kümmere dich um die Geschwister, dann lass uns füreinander sorgen und dass sich dieses auch zeigt. Wir waren eben schon einmal in 1. Johannes, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das einmal mit auf, wir haben jetzt noch zwei Stellen, die ich dort gerne zeigen möchte. 1. Johannes Kapitel 4, wir kommen gleich zu Johannes 17 zurück, aber in 1. Johannes 4, wir hatten eben schon Vers 10 an der Leinwand gehabt, dass Gott uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und dann heißt es weiter in Vers 11 und 12, 1. Johannes 4. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wenn wir dieses angenommen haben, dann sind wir schuldig. Nicht im Sinne von einem Rechtsspruch, sondern sind wir verantwortlich. Aber da steht nicht, sind wir verantwortlich, auch Gott zurückzulieben, sondern sind wir verantwortlich, einander zu lieben. Er sagte, das ist die Auswirkung dessen. Wenn wir Gottes Liebe verstanden haben, dann verstehen wir, er hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, für unsere Schuld am Kreuz zu bezahlen. Aber ja nicht nur für mich, auch für dich. Und nicht nur für dich, sondern auch für die neben dir und für die Menschen um uns herum. Ja? Und deswegen möchte er dieses, sagt, wenn ihr mich liebt, dann liebt auch einander. Und das soll sich konkret zeigen, wenn du in 1. Johannes bist und zu Kapitel 3 zurückgehst, die Verse 17 und 18. 1. Johannes 3, 17 und 18. Da heißt es, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Sagst du, ja, warte mal, du hast auch eben selber gerade gesagt, wir sollen es verbal bezeugen. Das ist doch mit Wort und mit Zunge. Ich glaube hier, wenn er sagte, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, dann sollen wir hinzufügen allein. Also nicht sag nichts, tu nur, sondern sage und tue. Und er sagt aber, wenn wir nur davon reden, aber sich das überhaupt nicht zeigt, dann ist es unglaubwürdig. Und er sagte, deswegen liebt auch praktisch einander. Das ist, wie der Herr es auch uns vorgemacht hat. Der hat nicht nur davon geredet, im Himmel eine Botschaft auf die Erde fallen lassen und sagen, ich habe euch alle so lieb, ihr seid meine Geschöpfe, ich hoffe, es geht euch gut, ich schicke auch manchmal ein bisschen Sonnenschein, ja, und auch genug Regen, damit da was wachsen kann. Bis bald irgendwann mal. Herzliche Grüße. Nein, er sagte, ich habe euch so lieb, dass ich für euch vom Himmel aus sorge, aber mehr als das, dass ich zu euch komme. Weil ich euch wirklich lieb habe. Und ich will das, ich will mich selber euch zeigen. Ich schreibe alles auf, was meine Gedanken, was meine Gesinnung war, was mein Plan war von Anfang an, weil, wie er den Jüngern gesagt hat, ich euch nicht mehr Knechte nenne, sondern Freunde, weil ich euch offenbart habe, was meine Absicht ist, was meine Pläne sind. Und ich bin nicht nur gekommen, um euch meine Pläne zu sagen, sondern um euch zu dienen. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Er sagte, dafür bin ich gekommen. Und das ist, was er bewirken möchte. Er sagte, wenn, Petrus, wenn du das wirklich verstanden hast, dann darfst du wissen, ja, ich habe dich lieb, auch wenn du noch so sehr versagt hast. Wenn du, der du gesagt hast, ich niemals, ich bin besser als alle anderen, wenn du mich verleugnet hast, ich habe dich immer noch lieb. Aber Petrus, ich will nicht nur, dass du weißt, dass ich dich lieb habe, ich will, dass du hingehst und den Nächsten liebst. Und das ist, was er von uns möchte. Wir dürfen hier zusammenkommen und hören und uns erfreuen in der Liebe Gottes, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er uns alle Schuld vergeben hat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Komplett. Er hat für alles am Kreuz bezahlt. Aber sagt, da hört es nicht auf. Bleibt nicht dabei stehen und sagen, oh, ich fühle mich jetzt so geliebt. Du bist geliebt und gebe diese Liebe weiter. Du behältst eine Liebe nicht, indem du sie festhältst, indem du sagst, oh toll, jetzt bin ich geliebt, sondern Liebe wächst in uns, wenn sie praktiziert wird, wenn sie weitergegeben wird, wenn sie ausgelebt wird. Und das ist, was Jesus hier mit Petrus vormacht und von uns fordert. Geh hin, weide meine Schafe. Wiederholt er dreimal. Aber wir sind dabei leicht abgelenkt, oder? Und dann kommt, das ist gut am Sonntag zu hören, aber dann kommt der Gedanke an, was ist danach? Und dann kommt Montag und dann kommt Arbeit und dann kommt Familie und dann kommt alles Mögliche, das, was ich noch alles lernen muss und die Aufgaben, die Liste, die gar nicht mehr auf eine Seite passt und so weiter. Petrus hatte genau das Gleiche. Schau mal mit. Zurück in Johannes 21, Vers 18. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Ich möchte drittens noch einfügen, verherrliche Gott durch dein Vertrauen. Jesus gibt ihm hier diese Ankündigung und sagte, ich zeige dir hier, mit welchem Tod du mich verherrlichen wirst. Also auf welche Art und Weise Petrus sterben wird. Und die Geschichte überliefert, dass Petrus dann über Kopf gekreuzigt wurde. Als er das hört, als Petrus das hört, widerspricht er Jesus nicht. Als Jesus vorher zu Lebzeiten gesagt hatte, Petrus, wir gehen nach Jerusalem und ich werde überliefert werden, ich werde gekreuzigt werden, dann sagt er, nein, Herr. Hier sagt er nicht, nein, Herr, sondern er nimmt dieses an. Er akzeptierte Gottes Plan für sein Leben, auch wenn es nicht das war, was er sich vorgestellt hat. Wir wollen so gerne unser Leben selber bestimmen. Aber wir können Gott vertrauen, dass selbst wenn andere uns etwas antun, das zumindest von Gott zugelassen war, ohne dass es das Verhalten der anderen rechtfertigt. Er sagt hier, Petrus, du wirst gefangen genommen werden, du wirst überliefert werden, du wirst sterben. Und du wirst mich mit diesem Tod verherrlichen. Gott hat die Kontrolle über die Ereignisse, sonst hätte er sie nicht vorhersagen können. Und wenn wir das aus seiner Hand annehmen können, dann ehren wir Gott, indem wir seine Führung für unser Leben vertrauen. Vertrauen wir ihm, indem wir sagen, Gott, vielleicht läuft in meinem Leben gerade nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß, dass es in deiner Hand ist. Danke, dass du einen Plan für mein Leben hast. Danke, dass du dein Ziel erreichen wirst. Aber wir sollen den Herrn nicht nur mit dem Tod verherrlichen, sondern der kommt dann irgendwann, sondern Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Er sagt, er will nicht nur, dass wir irgendwann mit dem Tod den Herrn verherrlichen, sondern dass wir jetzt auch mit unserem Leben den Herrn verherrlichen. Und Gott führt uns manchmal auf Wege, die uns nicht das Beste erscheinen. Oder? Wir haben Einschränkungen. Wir haben nicht den Job bekommen, den wir erhofft haben. Wir haben nicht, oder die Person hat sich von uns getrennt. Etwas läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir ehren Gott, wenn wir seiner Führung vertrauen. Und er hat es hier so ausgedrückt, Petrus, du wirst dahin gehen, die werden dich abführen. Und er sagte das, um zu zeigen, mit welchem Tod er den Herrn verherrlichen wird. Er benutzt extra diesen Ausdruck verherrlichen. Du kannst dem Herrn auch im Pflegeheim verherrlichen. Glaubst du das? Und ich meine nicht nur als Mitarbeiter, auch als Bewohner. Und du musst nicht warten, bis du im Pflegeheim bist. Aber auch dann, er sagt hier, Petrus, bei dem Tod, du wirst eigentlich gar nichts machen, sie werden es zu dir machen. Ja, wie verherrlicht er dann den Herrn? Weil er dem Herrn vertraut. Und sagt, Herr, du hast so geführt, ich verstehe vielleicht nicht immer alles, der Herr hat ihm nicht eine Erklärung gegeben, warum. Aber wenn ich sagen kann, zu sagen, Herr, du führst und ich folge, ich vertraue dir, leite du, nimm mich an der Hand und ich will dir folgen, dann sagt er, damit können wir den Herrn verherrlichen. Dafür müssen wir noch nicht mal viel tun. Manchmal hat der Herr Aufgaben für uns und wir sollen diese tun und es nicht zu tun ist ungehorsam. Aber manchmal fragen mich ältere Geschwister auch und sagen, ja, bin ich hier eigentlich nur Ballast? Leute müssen mir dienen. Was soll ich hier noch? Wäre es nicht besser, wenn wir doch erlauben würden und zu sagen, ich weiß sowieso, ich gehe in den Himmel, dann kann ich auch diesem Leben ein Ende bereiten. Nein. Warum nein? Weil Gott einen Plan hat, solange wir hier sind. Und manchmal ist der Plan nicht, dass ich noch so viel leiste, aber dass ich die Gelegenheit für jemand anderen bin, auch zu lernen, zu dienen. Und Gott hat einen Plan mit dir. Und vielleicht ist dieser Plan aktiv und er sagt, er möchte, dass wir etwas tun, dass du dich einbringst, dass du denen dienst, die vor Jahren dir gedient haben, als du im Kindergottesdienst warst. Und jetzt brauchen sie Hilfe. Oder er möchte, dass du auch anderen die Möglichkeit gibst, zu dienen. Fällt uns manchmal fast noch schwerer. Aber wir dürfen dem Herrn vertrauen und sagen, er gebraucht auch die Geschwister. Er möchte, dass wir so lernen, das zu praktizieren, was er uns vorgemacht hat. Und er dient nicht, Gott gibt uns nicht alles unbedingt direkt. Er gibt uns vieles indirekt. Durch andere. Lass uns Werkzeuge sein, die einfach sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung und ich möchte, dass du verherrlicht bist. Und ich vertraue dir. Nicht nur dann, wenn ich es verstehe. Gerade dann, wenn ich es nicht verstehe. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eben schon angedeutet hatte mit der Ablenkung. Zweiter Teil von Vers 19. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wir sollen Jesus Christus folgen. Aber vielleicht schauen wir uns um und sagen, ja, aber was ist mit dem? Was ist mit der? Petrus lässt sich hier von Johannes ablenken, aber Jesus beansprucht die volle Aufmerksamkeit. Er sagt zu Petrus, folge mir nach. Und wir sollen uns auf unsere Nachfolge konzentrieren. Und als er das beim zweiten Mal wiederholt, was ich eben zum Schluss gelesen habe, in Vers 22, über Johannes, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ein ganz kurzer Exkurs in griechische Grammatik. Griechische Grammatik, du kannst die Reihenfolge völlig über den Haufen schmeißen, das ist erlaubt. Im Deutschen geht das nicht. Aber du setzt quasi nach vorne, was du betonen willst. Okay? Was hier wörtlich steht, ist, du mir folgen. Das ist, was er hier sagt. Okay? Schlechtes Deutsch, auf Griechisch ist das grammatisch okay. Aber er will es betonen. Er sagt, Petrus, du mir folgen. Was machen alle anderen? Was geht es dich an? Du mir folgen. Das ist seine Anweisung. Und das möchte er von uns. Ja, aber meine Eltern, du mir folgen. Ja, aber die anderen machen das auch nicht. Du mir folgen. Das ist seine Aufforderung. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hören wir auf seine Stimme und folgen wir. Das ist, was er sagt. Okay? Wir haben seine Stimme in seinem Wort. Aber er benutzt hier das Bild vom Hirten. Und in 1. Petrus 5, wir hatten vorhin Verse 2 und 3, in Vers 4 steht, wenn der Oberhirte erscheint, das heißt, Jesus bezeichnet sich selbst als Oberhirte und er hat in der Zwischenzeit Unterhirten eingesetzt. Ältesten in den Gemeinden. Und er sagte, hör auf diese Stimme, folge nach. Nicht, dass die immer alles richtig machen, aber er sagte, höre auf meine Stimme und folge mir nach. Das heißt auch, wir entwachsen nie der Notwendigkeit der Nachfolge Jesu. Er sagte nicht zu Petrus, Petrus, du warst jetzt 3,5 Jahre bei mir, du hast absolviert. Du hast es gelernt. Mach's gut. Du bist ausgerüstet. Wenn du einen Abschluss an der Uni machst, die gehen dir nicht nach, oder? Sagen nicht so, hey, mich interessiert das 2 Jahre nach deinem Abschluss. Was machst du jetzt? Wo arbeitest du? Wie konntest du das anwenden, was wir dir beigebracht haben? Die sagen, du bist fertig, du hast absolviert. Sieh zu, wie du glücklich wirst. Gott sagt nie, sieh zu, wie du glücklich wirst. Er sagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich gehe mit dir. Aber du sollst auch mir folgen. Und diese Anweisung, der entwachsen wir nie. Wenn wir Jesus folgen wollen, müssen wir stets auf ihn achten. Ein bisschen, manchmal gibt es ja hier in Nürnberg all diese ganzen Touristentouren. Und manchmal siehst du die, wenn du irgendwo in der Altstadt bist, ne, und dann siehst du sie mit ihrem Fähnchen rumlaufen und Kopfhörer drauf und dann erzählen sie denen wieder irgendwas. Ja. Und wenn sie das mitkriegen wollen, dann müssen sie immer auf dieses Fähnchen oder was auch immer sie da haben, achten und hinterhergehen. Folgen wir so Jesus nach. Sagen wir, hey, wenn ich zu viel Abstand gewinne, dann höre ich nicht mehr, was er mir sagen möchte. Ich will dranbleiben, ich will nah dranbleiben. Du bist derjenige, der gute Hirte, der mich anleitet. Ich will auf deine Stimme hören. Wir sollen uns nicht vom Weg abbringen lassen, weder durch Hindernisse auf unserem Weg oder Attraktionen auf anderen Wegen. Also weder zu sagen, oh, das scheint mir zu schwer, da soll ich ja noch dieses oder jenes machen, ich habe doch schon genug selber zu tun, und zu sagen, Herr, wenn das der Weg ist, dann will ich dort folgen. Aber auch nicht ablenken zu lassen und sagen, oh, Das finde ich aber interessant, da möchte ich viel lieber hin. Ja, wieder sagte zu Petrus, du mir folgen. Und das sagt Jesus ja auch in 2. Korinther 11, sagt Paulus, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Er sagte, ihr seid mit Christus verlobt, als die Gemeinde Gottes. Ja. Wir haben ein verlobtes Paar hinten. Ja. Wenn jetzt Emily sagen würde, ja, ich weiß, ich bin mit André verlobt, aber ich will noch mal all die anderen Jungs hier kennenlernen, dann würdest du sagen, irgendwas ist komisch. Ja, das passt nicht. Ja. Und er sagte, als Gemeinde, ihr seid mit Christus verlobt. Lauft nicht allen anderen Attraktionen hinterher. Ihr braucht nicht alle Filme. Ihr braucht nicht jedes Frühlingsfest. Ihr braucht nicht irgendwelche Vereine, Veranstaltungen. Hör mich richtig? Ich habe nicht gesagt, die sind verboten. Aber zu sagen, wo ist unser Herz? Wem folge ich nach? Ich kann überall hingehen, wo Jesus mit mir geht. Ohne ihn will ich nicht gehen. Ist das unsere Überzeugung? Er sagt, Petrus, wenn Johannes was anderes macht, wenn ich andere Pläne für sein Leben habe, geht dich nichts an. Du, schau her, folge mir. Und deswegen auch zuletzt, vergleiche dich nicht mit anderen. Gott hat einen persönlichen Plan für jeden von uns. Und was andere tun oder nicht tun, soll uns nicht davon abhalten, Gottes Führung zu folgen. Unsere Aufgaben sind nicht gleich, aber sie kommen vom gleichen Herrn. Und der eine trägt durch sein Gesang dazu bei, der andere durch Kindergottesdienst, der andere durch Gebet, der andere durch Besuche, der andere durch Barmherzigkeit, der andere durch Spenden. Und bei dem ist es ja auch nicht so zu sagen, naja, das ist nicht mein Bereich, deswegen brauche ich das nicht zu tun. Vielleicht tue ich es nicht im gleichen Rahmen. Aber wir alle sollen beten. Sagen, okay, und vielleicht hat jemand mehr Zeit und tut das intensiver. Gut, aber ich trage meinen Teil bei. Aber ich muss mich nicht vergleichen mit allen anderen. Denn das führt immer nur zu solchen Sachen wie hier bei Petrus. Oh, was ist mit dem? Und zu Neid und zu Streit. Was Gott mit anderen vorhat, ist nicht unsere Sache. Außer natürlich, dass wir sie als unseren Nächsten unterstützen auf dem Weg mit dem Herrn. Und wir sollen uns vielmehr darauf konzentrieren, unsere Gabe für den Herrn einzusetzen. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das, was du gelernt hast, wo Gott dich begabt hat, was dir geholfen hat, nimm das, gebrauche das, gebe das weiter, damit andere auch darin bestärkt werden. Jesus hatte Petrus gefragt, hast du mich lieb? Was ist unsere Antwort? Bezeuge deine Liebe, sorge für die Geschwister, vertraue Gottes Führung und folge seiner Führung. Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Und vielleicht sitzt du hier und sagst, wieso soll ich denn? Dann hast du seine Liebe noch nicht verstanden. Und dann lädt er dich ein und sagt, komm erst mal her. Wie er die Jünger gesagt hat, kommt erst mal frühstücken, kommt zu mir. Erkennt, wer ich bin, was ich für euch gebracht habe. Er hat uns zuerst geliebt. Aber dann sagt er auch, wenn du sagst, ja, ich habe diese Liebe verstanden und ja, ich liebe dich, dann sollen wir das bekennen. Und ich möchte uns jetzt die Gelegenheit geben, dass wir das äußern. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir werden zum Abschluss singen, mein Jesus, ich liebe dich. Wenn du das von Herzen sagen kannst, Gott, du siehst mein Herz. Es ist unvollkommen, ich bin nicht perfekt, aber du kennst mein Herz, du weißt, ich meine es aufrichtig. Mein Jesus, ich liebe dich. Ich weiß, du bist mein. Dann singe dieses als Gebet von deinem Herzen. Wenn irgendetwas dich hindert, dann lade ich dich ein. Rede einfach mit dem Herrn. Er hört dich. Selbst wenn alle anderen drumherum singen. Du kannst das direkt an deinem Platz machen, kannst nach vorne kommen, kannst uns anschließend ansprechen. Kannst du sagen, ich liebe Jesus, weil er mich geliebt hat. Und wenn du ihn liebst, wie zeigt sich das in deinem Leben? Ihr könnt schon aufstehen, ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns geliebt hast und dass du nicht einfach nur gesagt hast, ich habe das alles gemacht und jetzt schaut mal, wie es bei euch weitergeht, sondern du berichtest uns, wie du Petrus, der gerade vorher versagt hat, zu dir gerufen hast und gesagt hast, Petrus, hast du mich lieb? Herr, du hast ihn lieb und du hast uns lieb. Du hast uns so sehr lieb, dass du dein Leben gegeben hast und dass du dich um uns kümmerst, dass wir dir nicht egal sind, dass du uns durch und durch kennst und dass du für uns sorgen und uns versorgen möchtest. Und Herr, ich bete, dass unsere Antwort auf deine Liebe ist, mein Jesus, ich liebe dich. Nicht, weil wir stolz oder arrogant sind, sondern weil wir uns von dir geliebt wissen. Und ich bete, dass wir dieses nicht nur mit unseren Lippen singen, sondern im Herzen glauben und mit unserem Leben bezeugen. In Jesu Namen. Amen.